Geht das noch als Herbst-Season-Titel durch? Dimbula hat heute Cyberpunk Edgerunners in die Folge geschmuggelt. Und Neji Yako Anugare gefällt's. Neben dem Netflix Original aus dem Monat September geht's aber gleich hochkarätig weiter. Mit Reincarnated as a Sword hat Neji seinen Top-Pick der Season mitgebracht. Yaku setzt mit Akiba Maid War auf Bandenkriege zwischen rivalisierenden Maid-Cafés. Und das Smash-Hit-Potenzial von Chainsaw Man steht sowieso außer Frage. Viel Spaß! Willkommen zurück zu Shortcuts Folge 173. Wir sind ganz, ganz schnell durch den Sommer gesprintet, der tatsächlich mega lahm war. Und sogar die Durchschnittswertung meiner 4 Wertungen für die 4 Anime heute ist, glaube ich, höher als die höchste Wertung, die unsere Top 3 letzte Season hatten.
Was hast du dir dabei gedacht?
Wer kann mich überbieten? 7,75.
Ich biete mehr.
Was?
Okay, ich biete weniger.
Ich überbiete mit einer 8,25.
Gibt es da eine 10 vor 10 oder was?
Nö. Heute wird hochgestapelt. Und so wie ihr mich kennt natürlich, bin ich auch mit oben dabei, aber halt von unten. Also ja.
Ich habe nichts anderes erwartet.
Die Kritik muss immer da sein, ne?
Ich würde sagen, bevor wir weitermachen mit den Sachen, die eher so ganz unten so in der Top-Liste der Season sind, aka zuletzt gesehen mit Oleg, gehen wir ganz schnell durch die Themen. Also Oleg, schieß los. Welchen Anime hast du heute mitgebracht?
Ich bringe euch Reincarnated as a Sword.
Grazie. Yaku, du bist, weiß nicht, für Überraschungen gut. Was hast du heute für eine Überraschung dabei?
Ich habe was ganz Klassisches, einen originellen Moe Moe Maid-Anime mitgebracht. Cute. Kennt man ja so. Handelt sich um Akiba Maid War. Ja.
Unsere Gäste haben immer die Highlights der Season. Anno, was hast du dabei?
Ich habe wahrscheinlich einen der beliebtesten Mangas der letzten Zeit, nämlich Chainsaw Man. Der auch songtechnisch wahrscheinlich eine der höchsten Produktionen ist.
Ich habe gedacht, du hättest jetzt Demon Slayer dabei.
Nee. Also, sorry, Manga nein.
Autsch. und ich habe dabei Cyberpunk Edgerunners. Kam streng genommen Ende September raus, aber ich dachte, ich nehme den mal mit rein, weil ich ihn geil finde und fände es scheiße. Also fände es schade, wenn wir nicht drüber reden. Und damit sind wir bei zuletzt gesehen. Oleg, Schere, Stein, Papier, wer anfängt?
Ja, sollen wir machen? Dann Schnick, Schnack, Schnuck. Alles klar, ist das so?
Schere.
Ich auch.
Okay, nochmal. Schnick, Schnack, Schnuck.
Was hast
du? Stein.
Achso, ich habe Papier.
Okay, dann hast du gewonnen. Das heißt, ich glaube, damit sucht ihr aus, wer anfängt.
Ja, ich fange einfach mal an.
Okay.
Alles klar, danke dir. Ich habe jetzt vor kurzem Peril World Pharmacy gesehen und ich muss sagen, von den vielen Isekai-Animes hatte mich wirklich mal, sagen wir es mal, entspannt. Und zwar einfach nur, ja, man wird in eine neue Welt transportiert, ja, man bekommt Gotteskräfte und man ist unbesiegbar, aber hier ging es halt hauptsächlich wirklich um den Menschen, wo wirklich unser Kanji, der halt in einen 10-jährigen Jungen transportiert wurde, der halt Pharma ist und der halt pharmazeutisch ziemlich begabt ist und auch auf die Begabung halt zurückgreifen kann und versucht halt wirklich mit seiner eigenen Apotheke, was er halt sein Wunschtraum war oder ist besser gesagt, dass er versucht wirklich den Menschen halt zu helfen und in den verschiedenen Folgen, das ist halt richtig das Geniale dabei, wird halt so immer auf die strengsten Krankheiten halt zugegangen. Also ja. Die krasseste, die jetzt in der Serie war, war die schwarze Pest. Und darum ging halt so hauptsächlich eigentlich so ab der 5., 6. Folge halt, wie man halt sowas halt aufhält. Und er natürlich mit seinen Skills, da er ja diese wissenschaftliche Begabung hat und alles zusammenführen kann. Also wenn er sagt, hey, ich möchte Gold herstellen, ich kann Gold herstellen, geht schon Richtung Alchemie eigentlich. Aber da er ja unser overpowered-Typ halt ist.
Und sich nicht an die Gesetze des äquivalenten Tausches halten
muss. Richtig.
Genau, da das wurde leider ausgehebelt in dem
Er hat einen
Bereich.
Philosopher Stone.
Ja, es ist aber trotzdem ganz gut. Was mir halt persönlich da gefallen hat, da gab es so eine Stelle, ist halt, wenn eine Mutter ihrem Kind da angekommen kommt und dann halt sagt, hey, er hat folgende Krankheit, ich habe keine Ahnung, und im Mittelalter, das geht so in dem Bereich halt, also was den Magiebereich auch betrifft, dass er dort halt dem Kleinen halt hilft und hat diesen absoluten magischen Blick, wo er nur sein Auge so gesehen einfach nur fixiert und schaut, hey, der eine hat, keine Ahnung, das Kind hat hier zum Beispiel eine entzündete Lunge. Das heißt, der andere hat, keine Ahnung, wie der anderen Patienten sieht, hat gebrochene Knochen. Fand ich halt cool, dass solche Fähigkeiten nicht einfach nur zum Besiegen von Monstern gemacht wurden oder anderen, sondern einfach nur wirklich so auf das Menschliche gezogen wurden, dass wirklich dort mitgeholfen wurde, dass er wirklich versucht, den Menschen dort zu helfen. Und das ist wirklich mal eine Anomalie, was ich jetzt sagen würde, was jetzt ein Isekai-Anime halt betreffen würde.
Apropos Anomalie, warum hat der keinen Schatten?
Diese Frage wird hoffentlich in einer zweiten Staffel, die vielleicht kommen wird,
Ernsthaft, das wurde nicht
beantwortet.
beantwortet.
Leider nicht.
Ernsthaft? Es wird in der ersten Folge gefragt.
Also es gibt nur eine Vermutung, die gesetzt wurde, die ich glaube in der 8., 9. Folge erwähnt wurde, nur als Kommentar. Und zwar einfach nur, da er gottgleiche Kräfte bekommen hat, betrifft es halt Leute, die wirklich so diese übermenschliche Kraft bekommen, dass die halt keinen Schatten haben. Damit wurde aber auch dieses Thema auch zu Ende behandelt.
Wow, dann hat der Crunchyroll-Titel von dem Clip dazu echt recht gehabt.
Was war der Titel?
Die hatten damit, die haben damals, also Crunchyroll Collection hat damals einen Clip hochgeladen, der übersetzt so viel heißt wie: Er ist zu stark, er hat gar keinen Schatten.
Ich denke mal so ein bisschen bei dem Anime, also wenn mich so dieses ganze Chemische interessiert, gucke ich vielleicht besser Dr. Stone. Wenn ich sowas haben will, was sich so ein bisschen ähnlich anfühlt, dann gucke ich hier Ascendance of a Bookworm. Und wenn mich dieses Magiesystem interessiert, dann kann ich ja im Prinzip Mushoku Tensei gucken. Also, ich glaube, es ist nur ein Anime für Leute, die halt wirklich schon alles so von den richtig guten Sa Serie gesehen haben, oder?
Von meiner Seite aus auf jeden Fall würde ich dem so eine 6 bis 7 von 10 halt geben, allgemein.
Okay.
Weil man da einfach nur entspannt zugucken kann, etwas Comedy auf jeden Fall auch mitbekommt, aber auch das Menschennahe, was ich halt ziemlich selten gesehen habe, halt bei Isekai-Animes. Und ist ja eigentlich auch eher, besser gesagt, so der einzige, der mich da so etwas mitgenommen hat, halt auf jeden Fall. Und ja, also wie gesagt, unterhalten wird man auf jeden Fall.
Nice. Ich glaube, dann mache ich mal schnell noch weiter. Hab ja Schere, Stein, Papier verloren. Deswegen bin ich als zweites erst dran. Wer hätte das ausgedacht? Ach, ich. Ich habe Kotaro Lives Alone geguckt. Ich weiß, ihr hat von euch den wer gesehen? So 10 Episoden auf Netflix?
Ich habe davon noch nie gehört.
Ich
Gar
habe
nichts.
damals den Trailer geschaut.
Ich weiß nicht, mir haben viele gesagt, dass sie den irgendwie ganz cool fanden. Es geht im Prinzip um einen kleinen Jungen. Ich weiß gar nicht, wie alt er ist. 6 oder so? 7,
4.
8? 4? Echt 4? Gehen wir mit 4 schon in die Grundschule. Japan ist weird. Auf jeden Fall lebt er alleine in einer Wohnung, weil er aus einem schwierigen Elternhaus kommt. Und ich glaube, der Reiz so ein bisschen dieser Serie ist halt, dass bei allem, was dieser Junge so ein bisschen macht, durchscheint, dass er halt einfach von seinen Eltern vernachlässigt worden ist, ohne dass man jetzt diese Vernachlässigungsszenen halt zeigt. Und das hat halt schon irgendwie einen Charme. Ich weiß auch nicht genau, warum mich das nicht bekommen hat. Also es gab Szenen, wo er mich das, es gab Szenen, wo das für mich funktioniert hat. Auf der anderen Seite war halt auch irgendwie die Animation so total limitiert und alles war quasi so in einzelne so Gag-Segmente so ein bisschen aufgeteilt, also so 4 bis 6 Stück pro Episode. Ja, und auch obwohl es so gegen Ende so ein bisschen zusammenhängender wurde,
sag ich mal, und man so ein bisschen mehr verstanden hat, was genau in seiner Familie falsch läuft, warum er jetzt alleine lebt. Ich weiß nicht, irgendwie. Hat mich das recht.
Ja, es ist ja quasi so eine ja, so ein Faden, der sich durchzieht durch die ganzen Folgen und durch die Sketches, dass er quasi, dass da irgendwie was Düsteres dahinter steckt, dass er irgendwie vernachlässigt wurde. Oder ist es eher so comedy-mäßig halt aufgehaucht, oh, er wusste nicht, wie man seine Schuhe bindet?
Ja, eher so Zweiteres, aber nicht so, er wusste nicht, wie man seine Schuhe bindet. Also, er spricht zum Beispiel total in so einer Feudalsprache, weil ihn seine Eltern immer vor den Fernseher gesetzt haben und so eine Kinderserie halt haben gucken lassen, wo der Hauptcharakter halt feudal spricht und so. Und hat halt nie so mit anderen Kindern gespielt und sowas.
Ja, also es geht nicht so in Richtung Gesellschaftskritik und so weiter, sondern eher nur, es fokussiert sich halt schon stark auf den Comedy-Aspekt.
Ja, aber es schwingt schon noch so recht geistreich mit. Also, was macht der Kotaro noch? Der sagt zum Beispiel seinen Mitschülern in der Grundschule, hey, ihr müsst immer euer Essen aufessen, weil er selber halt ganz häufig kein Essen bekommen hat zu Hause und sowas. Also weißt du, es ist irgendwie so eine Mischung aus lehrreich und lustig, auch wenn das jetzt vielleicht nicht lustig ist. Der Gag daran ist so ein bisschen, dass er dann halt das ganze Essen für seine Mitschüler isst und dann fett wird. Ja. Jetzt mache ich den Anime, glaube ich, schlechter, als er ist. Ich glaube einfach, dadurch, dass er halt so, dass er so viele Unterbrechungen hatte, bin ich, glaube ich, da nie so ganz reingekommen, so gedanklich. Vielleicht, wenn ich den halt am Stück geguckt habe, was mit diesem Skit-Anime wirklich sehr, sehr schwierig ist, vielleicht hätte ich den dann gezogen. Muss dir aber dann wahrscheinlich genauso wie Oleg auch nur so eine 7 von 10 geben, maximal. 6, 7.
Danke.
Ah, kann ja leider nicht dazu viel sagen. Ich habe damals nur den Trailer geschaut, habe auch gesehen, dass es irgendwie zeichentechnisch nicht so auf dem höchsten Niveau ist, sagen wir es mal so. Hat mich halt nicht so sehr begeistert dann, leider.
Ich sag mal so, falls ihr Zuhörer den geguckt habt und den mega geil findet, schreibt doch einfach mal in die YouTube-Kommentare, warum ihr den so geil findet. Und ja, vielleicht können wir beim nächsten Podcast mal nochmal aufgreifen.
Aber du hast mich. Ich werde das mal in die Wochenplanung mal bei mir mal einplanen. Also ich finde den interessant.
Was wurde denn aus Isekai Quartett eigentlich? Hast du nämlich ja auch aufgeschrieben bei Summer Season.
Oh mein Gott. Ja, du hast vollkommen recht. Scheiße. Ja, jetzt weiß ich, was du meinst.
Hast du geguckt, ne?
Ja, natürlich.
Gut. Oleg Scoom ist gerettet. dann können wir ja mit unserem ersten Anime anfangen, oder?
Ja.
Okay, der erste Anime der Herbstseason, den wir hier im Podcast bereden, ist Cyberpunk Edgerunners, sagte ich schon. Hat auch 10 Episoden, ist auch ein Netflix Original, wie gesagt, schon veröffentlicht. Studio ist Trigger, Regisseur entsprechend Hiroyuki Imaishi, weil entweder ist es immer er oder Yo Yoshinari. Dieses Mal haben wir den Gurren Lagann und Kill la Kill Regisseur bekommen, wie gesagt. Ist adaptiert von einem Videospiel, kennt ihr vielleicht, von den Witcher-Machern, CD Projekt Red da aus Polen. Und ist quasi ein Sci-Fi-Action-Drama. Es geht im Prinzip in unserer Geschichte um David Martinez, oder wie die Japaner sagen, Davido. Das sagen sie sehr, sehr häufig. Der geht auf eine Akademie, die quasi von einem Großkonzern finanziert und mit Mitteln ausgestattet ist. Und entsprechend gehen auch sehr, sehr häufig die Angestellten dieses Großkonzerns auf diese Schule. Und diese Kinder und entsprechend ihre Familie auch sind eigentlich auch sehr, sehr reich. David hat nicht so das Glück. Seine Mutter macht irgendwie so eine Art Polizeijob, glaube ich.
Medic.
Und hat sich halt richtig viel Geld angespart, damit ihr Sohn quasi auch auf diese Schule kann. Aber die Schüler da akzeptieren ihn trotzdem halt nicht, weil er ist halt aus einem armen Hintergrund, gehört nicht so zur gesellschaftlichen Elite. Er hat auch gute Noten und alles, aber ja, bringt ihm halt echt, also er stößt halt immer wieder auf so quasi Hürden, die er halt nur mit Geld überwinden könnte. Schnitt, Seine Mom holt ihn von der Akademie ab, nachdem sich David entschuldigen musste, weil er, glaube ich, irgendwie nur eine Schuluniform hat oder sowas.
Nee, der hatte ein illegales Software-Update bei seinem Whipper-Dog machen lassen.
Ja, weil er sich das Geld nicht für das Software-Update, das Legale, leisten konnte. Und damit halt die Schuleinrichtung zerstört hat. Und rechts neben dem Wagen tauchen auf einmal so Gangster auf und schießen auf den Wagen links neben ihn. Und dabei kommt es zum Unfall und seine Mom stirbt. So. Und jetzt muss Devido irgendwie alleine in der Welt klarkommen. Auf den Straßen von so einer dystopischen Stadt voller Korruption und Kapitalismus und kybernetischen Implantaten, die viel, viel Geld kosten. Ah, Gott sei Dank hat seine Mom ihm ja eins hinterlassen.
Sande Wiston.
Wie fandet ihr den Anime?
Also, ich muss sagen, gut, dass du ihn reingenommen hast, weil den habe ich schon auf die Watchlist gepackt, bei mir, auf jeden Fall.
Nachdem wir die Folge gestern gesehen haben, sogar noch Folge 2 und 3 geguckt, weil ich so geil fand.
Bei mir wird es noch schlimmer. Ich habe den schon durchgehabt, bevor wir den Podcast geplant haben.
Ja, okay.
Okay, dann bist du derjenige, der die größte Erfahrung hat. Vom Verkauf, sagen wir es mal so, wie die Charaktere da sind, also die Mutter und David. David ist halt einer, der sich halt so zurückzieht, würde ich sagen. Und nicht viel von sich halt preisgibt, aber möchte halt auf jeden Fall, dass man einfach nur halt über die Runden kommt. Und darum kümmert er sich halt eigentlich so gesehen hauptsächlich auch in der ersten Folge, würde ich sagen. Und die Mutter hilft halt da nebenbei nach.
Ich finde auch, bei ihm merkt man auch, dass er so ein bisschen diese jugendliche Naivität hat, sage ich mal. Mhm. Dass er das halt auch denkt, er kann alles werden und so.
Ja. Nicht nur das, man merkt auch, dass er einfach nur sein Leben genießen will. Der hat gerade keinen Bock auf Schule, der will arbeiten, damit seine Mutter und er ein bisschen wieder runden kommen und fertig ist. Mehr will er aktuell nicht.
Ja.
Das ist sein Ziel aus Folge 1.
Sehr, sehr vielschichtiger Charakter tatsächlich.
Ich finde auch gut, was bei ihm ist, es gibt ja immer, also hatten wir ja auch in der Schule, es gibt immer diejenigen, die halt auf einen so herablassend gucken oder ne, wie es halt jetzt bei ihm halt ist, dass er
ihn mit kybernetischen Implantaten und Kung-Fu-KI-Programmen halt mal so 100 Faustschläge pro Minute in die Fresse haut. Ja.
Gesprochen von Sebastian Schulz übrigens im Deutschen, ne?
Ja, das ist schon echt unglaublich gewesen. Also in ein paar Sekunden, vor allen Dingen diese Geräusche auch.
Ich finde das Geflexe davor so komplett unnötig. Ja. Erstmal 2000 Schläge vorher vor seiner Fresse, nur um dann die Magengrubenschläge zu machen.
Aber Studio Trigger, also es sieht halt ultra dynamisch und völlig übertrieben aus. Ist
so. Ja, vor allem die Pumpe, die du am Anfang gesehen hast, ne? Da musstest du sogar für zurückspulen.
Die ist auch ultra dynamisch und völlig übertrieben. Für alle unsere Hörer unter 18, hört mal kurz weg, es war eine Penispumpe. Ich hätte mehr Zeit lassen sollen, oder?
Zu warnen. Diese Technologie, die wird noch beibehalten bis in die Jahre, in der Cyberpunk gespielt, ja.
Ich glaube, ist auch eine billige Technologie. Deswegen findet man die wahrscheinlich in den Slums.
Also, aber gefühlt jeder Straßenpenner hatte die am Sack.
Aber apropos eine Slum und so, also das macht die Welt halt schon lebendig, wenn David irgendwie so zur Schule läuft und während er zur Schule läuft, wird auf der Straße jemand ausgeraubt, der andere Typ masturbiert mit der Penispumpe und der dritte, ich glaube, es war sogar eine Frau, erbricht sich über so einen Getränkeautomaten.
Hm. Ja, passt auch ziemlich stark zu dem, was in den Spielen dargestellt wird.
Oh ja, man muss dazu sagen, in der ersten Folge gibt es mehrere Leute, die sich übergeben im Background. Ja? Also, das ist mir aufgefallen.
Das ist immer noch eine Überforderung fürs Gehirn, wenn du zu viel Scheiße einsetzt. Und wenn dein Gehirn überfordert ist, übergibst du dich meistens.
Na ja, gut, schon auch wieder, ja.
Manchmal wünsche ich mir halt echt Alkohol zurück.
Eine Sache möchte ich noch sagen, wenn wir schon beim Charakter sind, vom David. Ich finde es ein bisschen schwach. Also ich finde generell die Geschichte, die sie ja in der ersten Folge zeigen möchten, also wie halt dreckig das Leben sein kann in der Welt, in der er lebt. Und zwar ist ja nicht nur, dass seine Mutter ja verstirbt, sondern alles andere, es ist ja wie so ein Kartenhaus in der ersten Folge. Der erste Windhauch ist ja quasi, dass seine Mutter verstirbt. Dann kommen die ganzen anderen Probleme. Er kommt an dem Tag nach Hause und stellt fest, oh, er kann gar nicht in seine Wohnung reinkommen durch eine normale Tür, weil seine Miete nicht gezahlt wurde. Er muss irgendwie durch einen Schacht reinkriechen. Und seine Mutter ist dann im Krankenhaus noch, was er halt nicht zahlen kann, ist irgendwie die unterste Schublade vom Krankenhaus, irgendwie Gebäude. In irgendeinem dreckigen Hinterraum wird da irgendwie verhandelt und er darf seine Mutter gar nicht sehen, weil er das Geld anscheinend nicht dafür hat. Also richtig, richtiger
Abgrund. Das Geld hatte er, nur seine Bezahlung war halt so niedrig, dass ein Besuch nicht dabei war. Wo ich auch ganz ehrlich denke,
genau, ist ein Tarif.
Die ist eigentlich gar nicht im Koma gewesen, die ist schon dort verstorben und der wollte nur weiter Geld abcashen danach.
Aber nicht nur das. Die krasseste Situation war einfach nur, und das, da habe ich wirklich eine Träne vergossen, war einfach nur, die Mutter liegt tot auf der Straße. Da kommen die Krankenhaustypen mit Hubschrauber, Wagen und alles drum dran.
Das Traumateam.
Und dann so. Ja, sie ist nicht versichert, wir nehmen sie nicht mit. Ey, Alter, als ich das gehört habe, ich habe das Video erstmal angehalten und musste es erstmal verarbeiten, habe es nochmal, nur für mich persönlich, nochmal zurückgespult und habe nochmal das abgespielt, ob ich das wirklich nochmal richtig verstanden habe und fand das wirklich heftig. Also, wenn die Zukunft so aussehen sollte, dass man als Versicherter nicht mitgenommen wird, um behandelt zu werden, kann ich nur einen Wow-Effekt aussprechen.
Also, aber ganz ehrlich, um fair zu sein, bei so einer Massenbevölkerung und zudem auch korrupten Stadt ist das sehr, sehr wahrscheinlich, dass das so auch gehandelt wird, weil ey, du kannst nicht jeden behandeln auf frei Haus und dann scheißt du halt von mir aus dann auch auf die Leute, die sterben, dann nimmst du die Leute, die dich bezahlen.
Ja, klar.
Das ist gut. Aber das ist vielleicht so ein bisschen so eine Kritik auch in der vermutlich sogar gesamten Serie. Ja. Das ist halt, also da fehlt halt so ein bisschen der Facettenreichtum, wenn du im Prinzip einfach nur 24 Minuten Dauerkapitalismuskritik machst. Auf der anderen Seite natürlich war das jetzt einfach auch nur die erste Folge. Die ganze erste Folge war im Prinzip dafür da, um zu zeigen, wie ungerecht diese Welt ist. Und wir haben ja zum Beispiel auch das Mädchen mit diesen Regenbogensilberhaaren gesehen. Für 5 Sekunden. Und wann immer ein Charakter für 5 Sekunden zufällig mal irgendwie auf der Straße so zu sehen ist, weißt du, das wird ein Hauptcharakter der nächsten Folge.
Vor allem, wenn die Person sogar noch auf dem Main-Poster drauf ist.
Oh ja, stimmt, ja.
Ja. Aber was ich auch cool fand, ist auch, wenn die halt zum Beispiel David andere Leute halt angerufen hatte oder auch andere Personen andere Leute angerufen hatten. Ich fand das schon trotzdem cool so gemacht, dass erstens, während die halt Anruf tätigen, dass die Augen so anfangen, sich so zu drehen. Also Augen zu drehen. Ich meine, in der Pupille waren so halt so orangene Farben.
So Lichteffekt-Zeugs oder sowas.
Genau, Lichteffekte halt, während die halt telefoniert haben. Und ich fand es auch ziemlich cool, wenn die halt so sich auch draußen bewegt haben, dass links auch immer so Anruf getätigt und dann, wenn man zum Beispiel das jetzt nicht gehört hatte, falls mal so ein Auto vorbeigefahren ist oder ein Krankenwagen, dass man trotzdem das so textlich nochmal so nebenbei nochmal.
Merkst schon, Oleg hat auf mit deutschen Dubs geguckt, oder?
Ja. Das, vor allem, das ist zwar cool, aber es ist auch zugleich einer der größten Plot-Hosts des Spiels. Weil es gibt auch normale Smartphones und ganz ehrlich, wer nutzt da noch normale Smartphones, wenn du das machst? Weil die Charaktere wechseln da die ganze Zeit hin und her.
Apropos, du hast das Spiel gespielt?
Ich hab das Spiel gespielt, ja. Übrigens, den Konzern, den du meinst von der Schule, ist. Du kannst es vergleichen, habt ihr Blade Runner geguckt?
Ja, klar.
Ja, du kennst den Großkonzern aus dem Film?
Ja.
Ja, Arasaka ist ungefähr genau das gleiche.
Wundert mich nicht. Ich habe mit jemandem gesprochen, der das Spiel gespielt hat, oder beide halt so zu mir so, ey, ich wusste zu jedem Moment quasi die Locations, die gezeigt worden sind, wo die im Spiel sind.
Ja, das Spiel ist unglaublich detailverliebt. Wir haben ganze Charaktere, die einfach mal so denken, ja, hallo, ich bin aus dem Spiel, wie wär's, nimm eine Quest für mich an. Oder auch, wie gesagt, die Orte. Du kannst fast jeden einzelnen Ort, den du siehst im Anime, kannst du im Spiel besuchen. Wirklich fast jeden einzelnen Ort, egal welcher vor ihm.
Und wenn du überlegst, das ist eigentlich total respektabel, weil Trigger könnte ja auch einfach ihr eigenes Ding machen.
Ja, nicht nur das, wenn du mal bedenkst, was für ein Flop das Game am Anfang war, wegen den ganzen Bugs. Das ist die beste PR-Aktion gewesen, die die machen konnten. Deswegen haben viele Spieler sich das Spiel überhaupt wieder gekauft, weil viele haben es ja abgeschrieben.
Steckt doch, also es schwingt auch so ein bisschen mit. Ich finde es eigentlich, ich finde es cool, wie sich das so in das Konzept des Anime eigentlich integriert. Zum Beispiel die ganzen Songs aus dem Game.
Also ja.
Ganz übertrieben. Also die Songs aus dem Game sind da drin. Die Soundeffekte aus dem Game sind drin. Das Ding ist halt schon guter Werbestreifen.
Ja, nicht nur das. Auch wenn die ihre Sachen aktivieren, ne, sieht man ja immer wieder so ein Skelett.
Mhm.
Das ist exakt das Modell, was du auch siehst, wenn du deinen Körper modifizieren willst im Spiel.
Ah, okay. Ja, macht Sinn.
Man muss ja immer mehr Easter Eggs reinballern, ne? Und ganz ehrlich, selbst wenn das Spiel nicht existieren würde, wäre es ein sehr guter Anime. Wo Trigger sogar einen sehr guten Job abbekommen hat, weil da konnten sie sich sehr gut ausleben.
Ja, aber war trotzdem respektabel gegenüber der Vorlage.
Ja, das haben sie gemacht, weil, ganz ehrlich, das Genre Cyberpunk passt auch perfekt zu Trigger. Weil ja, Trigger macht schon sehr gerne abgedrehte Scheiße und Cyberpunk ist abgedrehte Scheiße.
Die haben ja vorher schon BNA gemacht, aber also ich will jetzt gar nicht das Vergleich anstreben, weil der hinkt auf ganz vielen Ebenen. Aber Cyberpunk ist schon das bessere BNA.
Ich kann deinen Punkt nachvollziehen, ja.
Ja. Also, ich weiß nicht, also irgendwie der Anime, also mir macht das Spaß. Wollen wir zur Bewertung. Ja, Jaku, es fängt auch mit ja an.
Genau, also ich habe noch insgesamt zwei Kritikpunkte an der ersten Folge, wie vorhin schon angesprochen. Die Welt wird ja sehr harsch dargestellt, aber ich finde, unser Protagonist in der ersten Folge zumindest, nach all dem, was ihm passiert, er nimmt es irgendwie zu lasch hin, habe ich das Gefühl.
Er ist ja also Pader.
So kommt es halt drüber, finde ich, in meiner Meinung. Und das andere Problem, was ich habe, ihr habt ja schon angesprochen, dass da die Musik und so weiter gut ist im Anime. Und dem stimme ich zu. Aber ich habe ein Problem damit, wenn man einen einzigen Song aus der Ost für gefühlt 8 bis 10 Minuten in der Folge halt permanent im Background hat. Das finde ich ein bisschen cheap. Aber der Song war cool, aber halt overplayed halt für eine Folge in meinen Augen.
Was gibst du?
Aber ja. Ich gebe dem aber trotzdem noch eine 8 von 10. Ich fand den trotzdem noch gut. Aber das ist halt wirklich Kritik auf dem höchsten Niveau. Aber ja, 8 von 10, ja.
Ja.
War nicht perfekt, auf jeden Fall.
Gehe ich mit, gebe ihm auch eine 8 von 10. Ich fand schon die Einstiegsszene, fand ich überwältigend, wo quasi dieser Polizist mit der Shotgun umgebracht wird und du quasi dann das ganze Polizeiauto einfach sich rot färbt. Und dieser Gangster quasi so in Zeitlupe sich um die anderen Polizisten so quasi bewegt und die halt einfach unheimlich schnell durchschnetzelt. Also allein auch, also es war auch unheimlich schnell geschnitten. Also wenn ich Epilepsie hätte oder so, würde mich diese erste Szene schon zerstören. Und da gab es halt ja, nicht mal Epilepsie-Effekte. Ja. Es war einfach nur ultra schnell geschnitten und ultra gewalttätig. Also 8 von 10, wie gesagt. Oleg.
Ich würde in dem Punkt bei Jakob widersprechen, also das Erste, was er gesagt hat. Ich muss sagen, David hat sich eigentlich ganz normal verhalten, was die Trauer allgemein halt betrifft, dass er es jetzt so lasch hingenommen hat. Nein, würde ich nicht sagen. Sowas muss man halt verarbeiten. Und so wie es halt im Anime dargestellt wurde, hat er vernünftig und normal reagiert und das hat auch wirklich denjenigen halt mitgenommen und von mir gibt es eine 9 von 10.
Ist eine Meinung. Anno.
Ich habe aus Folge 1 Sicht bewertet, würde ich jetzt schon mal sagen.
Passt.
Ich fand die Folge 1 damals auch schon richtig gut, als ich auf Netflix mit meinen Kollegen geguckt habe. Ich fand es heute, also gestern immer noch gut. Ich habe halt nur, ich weiß, was kommen wird leider. Ich weiß, wie sie, und die erste Folge ist bei mir sowieso immer schwer, eine volle Punktzahl zu bekommen, deswegen gibt es in Klammern nur eine 9 von 10.
Das ist einfach auszurechnen, das ist im Schnitt eine 8,5. Schon, glaube ich, ein Punkt höher als der bestbewertete ADW aus der letzten Saison.
Ja, auf jeden Fall.
Ja.
Er sagt auch noch gar nichts aus. Wir haben doch noch diesen Mate-Anime später.
Ach so, ja, stimmt. Der gute.
Aber wenn Cyberpunk nicht in den Top 3 landet mit 8,5, dann ist es eine krasse Season.
Ich bin mal gespannt, was Chainsaw Man nominiert hat.
Aber, krasse Season. Kann sich Reincarnate as a Sword da behaupten, Oleg?
Nein. Aber, er kommt mit 12 Folgen. Das ist schon mal schöner als bei dir mit 10. Und, das Genre ist halt genau das, was ich halt mag. Das ist halt Abenteuer, Action, Fantasy und Comedy. Ist halt von einer Light Novel adaptiert und kommt von Studio C2C, die zum Beispiel Elenas Reise halt gemacht haben. Und den Simulcast hat sich halt Peppermint Anime geholt. Über die Streaming-Plattform Akiba Pest TV und halt Aniverse, ne? Ja, kommen wir zur Geschichte. Endlich mal was Neues, also...
Ach, Oleg, fang nicht mit endlich mal was Neues an, wenn der Anime 1-1-Kopie von 2 bis Spider-Sword ist.
Vielleicht in deiner Welt, in meiner ist es anders.
Deine Welt hast du dir eingebildet.
Tja.
Aber sag uns erstmal, worum es geht.
Meine Welt, und das ist das, was mir halt schon am meisten gefallen hat. Oh Gott. Man kennt den Protagonisten nicht, der halt dort gestorben ist und in die andere Welt verfrachtet wurde, der als Schwert wiedergeboren wurde. Und was ich schon ziemlich cool fand, ist, er hat keine Erinnerung auf sein Vorleben. Erstmal ein geiler Start. Dann finde ich das ziemlich cool, dass in der ersten Folge, dass sich ein Schwert so verhält, dass es eine Eigenständigkeit hat. Natürlich, dass es vielleicht zu den, ich weiß nicht, wie nennt man das? Ultra-Rare-Waffen?
Intelligent Weapons.
Ah, Intelligent Stimmt. Weapons.
Statt im Menüfenster. Ja. Also in einem von den 100.000.
Okay. auf jeden Fall sich eigenständig macht und sich mal auch selber hochlevelt. Das habe ich jetzt noch nie gesehen. Und finde es cool, wo sich halt unser eigenes Schwert erstmal so richtig schön stark hochgelevelt hat von Gebiet zu Gebiet. Und ich glaube, bis Level 5 gekommen ist, wenn ich jetzt richtig liege. Und
so hoch kommt der Anime auch in der Wertung bei mir.
Oh.
Tut mir leid. Ich werd so stark weggegrätscht. Es ist immer so, wenn es ist. Es ist unglaublich. Aber ich versuche mal, was Positives noch draus zu holen. Ich fand's cool, dass wir hier ein Katzenmädchen bekommen haben. Erstmal was Süßes, da ist Levi Wies bei mir. Und dass die auf jeden Fall sich versucht halt zu verteidigen halt und wirklich mit dem Schwert wirklich ihre Zukunft da sich bilden will. Und ich bin komplett gespannt, was für lustige Sachen wir halt bekommen werden in dem Anime. Weil ich denke, der wird uns wirklich komplett unterhalten. Ich weiß, ich spüre die Kritik.
Ist tatsächlich ein gutes Thema, weil lustige Situationen gab es jetzt so in der ersten Hälfte, wo dieses Schwert komplett alleine war, halt einfach auch nicht.
Ich spreche aus Vorwissen. Oh no. Es hat Meme-Potenzial.
Ja, okay. Meine Animes haben nie Potenzial.
Ja, manche Shots sind schon sehr, sehr, sehr unterhaltsam gewesen in den späteren Folgen.
Okay, soll ich weiter auf die Anime einhaken?
Darfst du gerne machen, ich versuche Full Counter zu aktivieren.
Ja, du willst, kannst du mir was übrig lassen, ja, also bin auch noch da.
Ja? Ach stimmt, ja. Yaku und Dimbo sind die beiden, die den Anime gleich kaputt machen, ich und Leji sind die beiden, die versuchen zu verteidigen.
Okay, Yaku.
Ja, aus einer einfachen Story-Progressionssicht, wenn man bedenkt, okay, das Schwert ist jetzt als Schwert dort und geht da jetzt leveln. Und ganz ehrlich, ich war gar nicht so angepisst von dem Anime eigentlich in der ersten Folge. Ich fand eigentlich alles ganz
eigentlich,
okay.
Damit fängt's
eigentlich.
An.
Und dann kam was, aber es fing alles ganz charmant an. Hier und da gab es ein paar eigenartige Szenen, wie zum Beispiel, dass immer welche komischen Soundeffekte halt passieren, wenn halt irgendwas mit dem Schwert halt abgeht. Irgendein Flop, irgendein, keine Ahnung, sonstiges albernes Soundgeräusch. Was schon ein bisschen störend ist, was anscheinend witzig sein soll, okay. Aber was mich am meisten gestört hat, war, als dann gezeigt wurde, okay, er kann jetzt rumfliegen mit Telekinese und so weiter, kann die ganzen Fähigkeiten anderer Monster nehmen, alles cool. Und dann wird gezeigt, wie er ein Bossmonster von einer Region kaputt macht, dann von einem anderen, von einer anderen Region, dann noch eine andere Region, dann noch eine Region. Und dann denke ich mir so, okay, von
15 Minuten ist halt OP.
Es hat mir sogar auch gereicht, wenn sie einfach nur zwei Bosse gezeigt haben. Sie mussten mir jetzt nicht irgendwie 4.000, 5.000, 8.000 Bosse zeigen, wie er umkloppt.
Sie wollten ins Detail gehen.
Dann würde dir der Manga gefallen. Ich glaube, da haben die es einfach in zwei, drei Sätzen abgeklärt, dass er das alles gemacht
hat. Das war super, wenn sie es einfach so gemacht haben. Weil, ganz ehrlich, bei so einem Anime, wo auch so Stats wichtig sind anscheinend oder eine Rolle spielen, ist es für den Zuschauer das Nervigste, darauf Fokus zu halten, welche Stats er jetzt hat und welche
dann
Fähigkeiten
guck
er jetzt
nicht bekommen hat. I'm a Spider, so what?
Ja, aber bei So I'm a Spider, so what? Die Hauptcharakterin ist halt auf jeden Fall lustig. Im Gegensatz zum Schwert, weißt du?
Ich finde den Schwertcharakter auch unterhaltsam.
Nee, ja. Also ich finde, der wird erst unterhaltsam in dem Moment, wo er mit Flan zusammen.
Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Deren Dynamik ist eigentlich das Witzige in dem Anime. Und to be fair, die erste Folge ist nicht gut. Die erste Folge macht keinen guten Eindruck des Animes, bin ich ganz ehrlich.
Ja. Ich weiß nicht, ich finde das halt auch, also gerade auch diese Vergleiche zu Spider-So-What.
Nein, ich meine jetzt generell nur von der Übersichtlichkeit. Weil in Spider war das ja so, dass du innerhalb von 2 Sekunden auf einmal 3 Milliarden Textfelder hast, die du nicht mehr lesen kannst, vor allem weil die Subs nicht hinterherkommen.
Die Frage ist ja auch, ist es überhaupt wichtig, das zu wissen dann überhaupt bei einem Spider?
Bei Spider ist das wichtig. Bei Spider sind die Skills sehr wichtig.
Bei Spider ist es insoweit wichtig, halt, weil das Humor ist, weil diese Spinne halt mit dieser Systemstimme halt redet. Die Systemstimme, die quasi immer dieses Deadfenster vorliest.
I don't speak Isekai.
Ja, hier fand ich es halt einfach nervig, weil er einfach halt 30 Milliarden Fähigkeiten jetzt da bekommen hat. Und okay, eine Sache war witzig, ja. Als er die Fähigkeit bekommen hat, zu buddeln oder zu schaufeln oder was das war. Und dann seine ersten Leichen, die er gekillt hat, verbuddelt hat. Das war witzig, muss ich ehrlich sagen. Aber sonst war es mehr oder weniger nervig, halt zuzuhören. Jetzt hat er diese zwei Fähigkeiten, dann hat er diese und alle 10 Sekunden hat er neue Fähigkeiten bekommen. Es war einfach halt anstrengend, damit zu kommen, in meinen Augen.
Ja, ich kann die Punkte auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde aber wenigstens wurde halbwegs gut erklärt, warum er so overpowered ist, weil er slasht die ganze Zeit die gleichen Drecksviecher weg, aber es wurde auch schon gesagt, ey, wenn du den gleichen Skill zweimal bekommst, dann stuft er sich auch auf und ganz ehrlich, der muss auch echt fies das Ökosystem jetzt weggefickt haben, indem er da fast alles von Level 1 bis 5 weggeschlecht hat.
Ja. Man muss auch tatsächlich sagen, also C2C ist schon besser als hier EMT Squared und Silverlink. Also die Kämpfe sehen teilweise halt nach Kämpfen aus. Wenn man halt sieht, wie so ein Drachen irgendwie seine Schuppen weggehauen werden.
Katapult.
Ja. Auf der anderen Seite.
Oh nein.
Ich glaube, wir haben in irgendeinem Podcast drüber gesprochen oder haben wir das privat mal gemacht. Der Soundtrack-Komponist, der Yasuharu Takadashi, der Fairy Tale Dude.
Das haben wir in dem Summer-Podcast, glaube ich, gemacht.
Ja, der hat hier mal wieder seine Angewohnheit rausgehauen, einfach einen eintönigen Metal-Soundtrack überall drüber zu legen. Überall denselben Song. War schon nicht so geil.
Ich glaube, das haben wir bei, oh Gott, was, Bastard, glaube ich?
Oh ja, das könnte, naja, für was? Nee. Ist ja auch egal.
Egal,
auf jeden Fall. Übrigens, Dimbola, ich wollte dich kurz fragen, was die Kampfdarstellung betrifft, ist C2C dafür bekannt, so eine vernünftige Kameraführung zu machen?
In Moonlight Fantasy fand ich die Kämpfe ganz gut dargestellt. Das weiß ich noch.
Also der ersten Anime, den sie gemacht haben, How Can I Receive? Volleyball ist Perspektive auch sehr wichtig.
Nee, weil das ist mir ein bisschen aufgefallen, und zwar als als Fran das Schwert gezückt hat und gegen den ich nenne ihn mal jetzt mal Doppelkopfbär.
Ja, so hieß er auch. Okay. Stimmt. Der hieß Twin-Hit-Bär.
Okay, Doppelkopfbär, hört sich besser an. Ich fand das schon trotzdem cool, dass sie auch dort mit der Kamera verfolgt haben, als sie halt unter dem Bären halt gegangen ist mit dem Schwert, den einmal aufgeschnitzt hat, dann von oben, von unten und so weiter. Und ich hoffe wirklich, dass es in den nächsten Folgen auch genauso ist, wenn die halt auch die Monster niedermetzelt.
Das kommt davon auch. Ja. Das sagst du doch nur, weil es halt für den Isekai gut aussieht. Also jetzt ohne Witz, wir haben Chainsaw Man heute und du sprichst über gute Kameraführung. Ich fühle mich schon leicht beleidigt.
Das ist mein Isekai-Anime.
Ja, aber du hast noch drei andere bestimmt. Zwei andere.
Die kommen noch. Und dann bewerten wir es.
Okay.
Wollen wir zu den Bewertungen kommen?
Ja. Ich höre schon, ich spüre es.
Keine Sorge, Oleg, ich bin auf deiner Seite.
Soll ich anfangen?
Ja, so schlecht fand ich den jetzt auch nicht. Also.
Dann ich glaube, Simbo, du hast gerade gesagt, du hast, glaube ich, eine 5, ne?
Ja, 5,5 tatsächlich.
Ui.
Wie gesagt, war animatorisch okay. Storymäßig auch okay, Charaktere auch okay. Also, es ist jetzt nicht, kann man schon gucken.
Ja, wie gesagt, die erste Folge ist ein bisschen sehr ungnädig.
Was ich halt generell nicht mag, ist, dass sie schon wieder so mit diesen Sklaven und Sklavenhalsbändern einsteigen. So. Also, braucht man das irgendwie, um zu zeigen, wie ungerecht eine mittelalterliche Welt ist? Finde ich irgendwie nicht.
Naja, ist halt das Gleiche, was in jedem Mittelalter-Anime dargestellt wird mit, hey, yo, wir haben Demi-Humans.
Vor allem halt, wenn der Protagonist in Isekai-Anime meistens ein Self-Insert-Charakter ist, wo du dich selber reinsetzen sollst und dann irgendwie mit Sklaven, finde ich immer so, hat einen fiesen Beigeschmack, finde ich. Egal, ich hatte trotzdem so ein bisschen Mitgefühl mit ihrer Situation. Ich sag ja, Charaktere sind okay. 5,5 habe ich schon gesagt. Und sie sieht übrigens aus wie das Rem-Mädel aus How Not to Summon a Demon Lord, aber dreiste Kopien, so wäre bei Isekai gewohnt.
Ist sie okay?
Eigentlich nicht.
Ist okay, sagt er.
Innerlich brennt er.
Glaub, gibt Gesetze dagegen, aber ist ja egal.
Ja, okay. Ja, ich fand ihn halt einen Ticken besser. Er hat mich nicht so stark gestört, aber gab ein paar Sachen, die mich halt genervt haben, aber im Großen und Ganzen gab es hier schon ein paar Szenen, die mich unterhalten haben, wie zum Beispiel mit dem, dass er seine Leichen da begrabt hat, weil er den Skill bekommen hat. Naja, ich gebe ihm eine 6 von 10.
Okay, gehen wir jetzt in 0,5er Schritt hoch.
Ich bin dran. Bei mir ist das Ding, ich bewerte ihn wirklich aus erster Folge. Wie gesagt, die erste Folge ist sehr ungnädig. Deswegen muss ich ihm leider eine 7 von 10 nur geben.
Viel zu hoch. Oleg.
Plus 1.
Ich wusste es.
Wow.
Aber wir haben doch hier einen Auftrag, die Anime fair zu bewerten und nicht danach zu gehen, unsere eigenen persönlichen Picks halt.
Das tue ich ja, aber meine Gemeinschaft, die Isekai es liebt, wird es verstehen.
Das glaube ich tatsächlich. Durchschnittswert ist 6,625. aus der Logik der letzten Season wäre der Anime fast schon in den Top 3.
Ui. Wird der aber diese Season nicht schaffen. Das weiß ich jetzt schon.
Das wurde öfters gesagt, aber sind da zum anderen gekommen. Alles gut.
Tatsächlich, ich habe kurz nachgeguckt, Platz 3 der letzten Season hatte der 6,75 bestellt. Okay. Ich glaube, alle Anime, die wir heute haben, außer Olex, schaffen das über die 6,75. Wobei Oleg mag abgefucktes Zeugs nicht. Okay, vielleicht schafft er es doch nicht. Ich versuche mal nicht so vorlaut zu sein. Jaku.
Ja, abgefucktes Zeug, ich glaube, da ist mein Sprichwort. Und zwar geht es um Akiba Maid Worm. Wir 12 Folgen haben, ist eine Action-Comedy-Anime. Ist ein Originalwerk vom Studio PA Works. Und den Simcast gibt's hier bei Crunchyroll. Ja, die Geschichte fängt an im Jahre 1986, wo kaltblütig auf der Straße ein Mord geschieht. Ein Maid, die in einem Maid-Café arbeitet, wird erschossen. Und kurz darauf später, ohne irgendwelche Info, werden wir ins Jahre 1999 war es, glaube ich.
99, hier.
Ja, 99 gesteckt. Mit den ganzen neuen Technologien, die es mittlerweile gibt in Akihabara. Und natürlich den Aufstieg der Maid-Cafés überall. Und natürlich haben die alle ihre Konkurrenten und konkurrieren um Kunden und haben ihre eigenen Theme, also ihre eigenen Genres. Die einen sind Häschen, die anderen sind Schweinchen. Und das ist die Welt von Akihabara in dem Jahr. Nur ist es leider nicht ganz so utopisch, sondern es hat einen faden Beigeschmack, denn in unserer Welt herrscht ein riesen Bandenkrieg anscheinend zwischen diesen Maid-Cafés und ja, in dem Anime geht es darum, ja, die Cafés zu behalten und die politischen Hintergründe darum. Ja, das ist ja Maid-Café, kennt man ja. Die und ihre Probleme.
Ich finde, was du vergessen hast, bei der ersten Szene zu erwähnen, vielleicht absichtlich, dass diese erschossene Maid ja wie so ein Mafia-Boss aus diesem Auto ausgestiegen ist, bevor sie erschossen wurde auf offener Straße.
Ich finde, das Wichtigste hat er gar nicht erwähnt. Es gibt einen Panda.
Ja, stimmt. Ja, es gibt einen Panda, ja.
Shin, bist du es? Im Prinzip, dieser Anime ist einfach Staffel 3 von Zombieland Saga.
Ja, ich finde sogar noch etwas witzig. Die Protagonistin ist 1:1 wie die Main-Characterin
aus Zombieland Saga. Nur, dass sie nicht von dem Truck überfahren wird. Oleg, den gebe ich dir.
Und die Blonde, die ja den Headshot abbekommen hat direkt. Die ist 1:1 wie Sasuke aus Zombieland Saga. Ist übrigens auch blond.
Es ist tatsächlich auch nicht das Team von Zombieland Saga, das das Ding hier adaptiert hat. Ich glaube, Zombieland Saga ist von MAPPA, oder?
Ja, aber übrigens, wenn es die dritte Staffel wäre, dann hätten wir Aliens. Just saying.
Ja, wer weiß, was noch kommt. Cygames ist an der Produktion beteiligt, genauso wie an Zombieland Saga. Das ist vielleicht so dann diese Verknüpfung.
Ja, das könnte sein, weil es hat schon einen sehr ähnlichen Stil von Absurdität hier.
Ja, also ich weiß doch, es ist bestimmt Olegs Lieblingsszene.
Auf jeden Fall.
Ich find's lustig, wie dieser Anime so nach dieser ersten Szene, wo wir eigentlich ja wissen, dass es irgendwie da mehr, also dass irgendwie der Anime ein bisschen verrückter ist, der noch so 15 Minuten lang Tryhard versucht zu tun, als wenn diese Maid-Café ist ganz normal und dieses Mädchen fängt einfach ganz normal an zu arbeiten und lernt so, wie man eine Maid ist und so. Und dann soll sie ja so einen Brief bei diesen Bunnies abgeben und man sieht halt schon so, wie so ja,
Moon-Bunnies. Im Brief steht Kakerlaken.
Ja, okay. Aber das ist einfach eine Beleidigung. Und man sieht dieses pinkhaarige Mädchen, die sich gerade so einen Zopf irgendwie abschneiden muss, weil sie irgendwie Schande über das Café gebracht hat. Also wie halt so gut, wie halt bei Yakuza, die sich einen kleinen Finger abschneiden müssen und sowas. Ja. Also der Anime spielt total mit Erwartungen. Also entweder halt Yakuza-Film-Tropes oder so, oder er setzt halt auf der Absurditätsskala nochmal irgendwie einen drauf, was du halt gar nicht erwartest. Man hört, ich mochte den Anime. Wir können das ja gerade mal nochmal erklären. Wo sind die Freunde dir? Oleg mag den bestimmt nicht.
Nee.
Anu, mochtest du den?
Natürlich.
Jaku?
Ja, ich habe ihn gepickt. Also ich habe einen Trailer geschaut, dachte mir, ja.
Also Dimbo. Dimbo, du redest gerade mit einem Zombieland-Saga-Fan. Natürlich mag ich den Anime. Also, wenn man Zombieland-Saga mag, mag man auch den Anime. Das ist halt ein Punkt.
Nee. Also.
Du mochtest Zombieland Saga.
Weiß ich nicht, warte.
Wie, worauf soll ich jetzt warten?
Dass er das Bild gegoogelt hat, damit er weiß, wie das mit Anime das war.
Richtig.
Mir fehlt nur noch so ein Charakter wie Kotaro. Der einfach die ganze Zeit dumme Sprüche raushaut und auf den Tisch fällt.
Nee, hab ich nicht geschaut.
Solltest du auch nicht, ist nichts für dich dann.
Gut. Verstanden, Bro.
Stell dir das vor, was du gerade gesehen hast, nur mit Idolstars.
Also im Prinzip genau dasselbe wie das, was wir gesehen haben, weil irgendwann fängt ja diese 30-jährige Maid, die irgendwie wirkt wie wie so eine Soldatin, fängt genau wirklich an rumzuschießen auf so einen Moe Moe Kyun Idol Beat. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
Das war auch das Creepieste vor allem.
Nein, das war mega geil.
Perfekt zugeschnitten. Das war das Geile daran.
Ich weiß nicht, Ado, ob du vielleicht zu jung bist dafür. Kennst du auch diese ganzen Kill-Montages, die man so in den 2000ern hatte? Und irgendwelche
oh, ja, ich weiß,
Killshots aus Counter-Strike zusammengeschnitten.
Halo und so, ja. Ja, natürlich kenne ich die. Songs.
Ja. So war das, 1:1.
Und natürlich noch dummes Rumgefuchtel mit den Knarren, damit man rumflexen kann, dass man zwei Knarren hat.
Dieser Song, der dort gespielt wurde, boah, Alter, das war so eine richtige, niederträchtige Bewertung, die so abgeschossen wurde.
Ey. Wie fandest du denn dann bitte den ersten Part vom Opening?
Openings überspringe ich mal alle.
Ach so, okay, weil das war, der erste okay. Part war so ein bisschen metalhaft mit den klassischen Zitaten von Mates draufgesungen.
Ja, also mit Opening überspringen ich generell alle. Hat sich Oleg damit disqualifiziert, um über Chainsaw Man zu reden?
Oh ja, oh ja. Oh ja.
Entschuldigung.
Bestes Opening, was hier produziert wurde, oder was?
Nee, Chainsaw Man habe ich witzigerweise sogar geschaut.
Ha! Auch das Ending?
Nee, Ending nicht. Da bin ich schlafen gegangen.
Aber, um nochmal zu dieser Kill-Montage zurückzukommen. Da merkt man halt, PA Works ist halt nicht EMT Squared. da war halt alles drin. So Pop-Art, irgendwie so Blutfontänen, die so dazwischen so Nagumis traumatisiertes Gesicht, weil sie dachte, sie kann einfach nur eine normale Maid sein und so.
Übrigens, kurze Rückfrage.
Okay.
Das habe ich jetzt bei dem Anime nicht so richtig gecheckt.
Der Anime will, dass du ihn nicht checkst, das ist der Humor.
Für mich war es eher so ein Gag, und zwar, als die in dieser großen Halle waren und die eine da diesen Headshot abbekommen hatte.
Du meinst im Café vor den Moon Bunnies, gell?
Das ist ein Gag.
Okay, gut.
Das ist ein Gag.
Ich habe das nicht gecheckt. Ich guck so an. Blut spritzt wieder aufs Lätzchen und ich so,
das ist ein Gag, ja.
Ja.
Jaco hat es uns doch vor ein paar Seasons beigebracht, dass einen guten Gag muss man immer dreimal machen.
Ja, und es kam dreimal Blut.
Ja.
Ja, alles richtig gemacht. PL wird gerade gelernt, ja.
Von Jaco.
Aber noch eine Kleinigkeit, eine Sache, die mir ja nicht auffällt, aber halt ich skeptisch ein bisschen bin, ist halt, ob man diese Erwartungshaltungen halt nochmal übertreffen kann, weil wenn man jetzt in den Anime reingeht, vor allem nach den ersten 15 Minuten, also auch wenn man die allererste Szene quasi vorwegnimmt, erwartet man ja nicht so, dass da irgendwie alles so crazy abgeht. Und die Frage ist jetzt, okay, jetzt weiß man es, jetzt weiß man, in welche Richtung auch der Anime quasi gehen wird. Nochmal wird man ja nicht mal so geschockt. Also das heißt, die Frage, ob man diese Erwartung auch halten kann.
Ich glaube, ich werde erstmal so ein bisschen positiv.
Danach, warte, weißt du, was ist das Grunde? Er hat auch einen Panda als Mitarbeiter. Also das ist schon, also mein Interesse ist schon hoch. Ja, also ich will wissen, was der Panda macht.
Der Panda hat sogar beim Song mitgespielt. Will ich kurz anmerken, ne? Der hat mitgespielt.
Also ich glaube, ich würde dem Anime erstmal so ein bisschen so Benefit of the Doubt geben, weil bei Zombieland-Saga hat das halt funktioniert, weil die Charaktere alle sehr, sehr eigen waren. Und dadurch konnte halt, obwohl halt dann dieser Gag erstmal nach der ersten Folge weg war, konnte Zombieland Saga einfach weitermachen, war halt immer noch funny. Und ich habe das Gefühl, also ich mag die Charaktere auch sehr, sehr gern, weil die halt so ultra eigen sind. Nagumi, die einfach immer traumatisiert ist, diese Soldaten-Maid hatten wir ja schon.
Ich verstehe immer noch nicht die eine Maid, die komplett durchgeschminkt ist. Die hat gefühlt noch gar keinen Charakter bekommen.
Ja, aber das ist ja so ein Girl, also das ist ja halt auch so ein Trope.
Ja, ich meine, aber die hatte ja auch noch wirklich nicht irgendwie eine Zeit einen Charakter zugewiesen bekommen, außer, ey yo, du bist scheiße als Maid, sei mal ein bisschen energiehaft.
Okay, ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Fuck, das ging schnell. Aber es ist immer schwierig, über Comedy-Anime zu reden. Außerdem, wenn Oleg ein Anime nicht mag, dann redet er so wenig darüber. Deswegen zwinge ich ihn jetzt zumindest eine Note zu sagen.
3 von 10.
Autsch.
Ja, gut.
Der wird nicht in der Top 3 landen.
Humor ist halt Streitpack, ey. Ich gebe ihm eine 8,5 von 10.
Was? Ja, Alter,
pass mal auf, was geraucht? Pass mal auf, was Ado jetzt sagt.
Nee, da muss ich leider leicht unterbieten mit einer 8 von 10.
Boah, ey, fickt euch
einfach. Nur wegen der ersten Folge. Ich werde auf jeden Fall heute noch die anderen beiden gucken. Sind ja jetzt schon 3 draußen.
So, Jaku.
Das ist schon echt hart.
Gib Oleg den Gnadenstoß, bitte.
Finish.
Er macht sie jetzt 10 von 10 einfach nur
noch
Spaß.
Brutality.
Also, ich fand den auch super gut und auch super unterhaltsam. Ich muss auch deutlich öfters lachen. Aber ich gebe dem eine 7 von 10 für die erste Folge. Ein bisschen hat was gefehlt, finde ich. Es hat irgendwie, wie gesagt, die Erwartungshaltung muss halt gehalten werden. Und das Ende der ersten Folge, ja, irgendwas hat gefehlt in meinen Augen. Die Charaktere, ja, weiß ich nicht.
Damit Durchschnittswertung 6,625, das ist dasselbe wie von Olegs Topic, Reincarnated as a Sword. Das haben wir noch nicht gesagt.
Alter, okay, das ist traurig. Das ist traurig, wenn man das so sagt.
Nein, es ist traurig, dass wir das so hoch bewertet haben.
Boah, ey. Das ist der Gnadenstoß für Oleg.
Boah, das war, ich würd versuchen, um 2 Uhr schlafen zu gehen. Meine Fresse,
ey. Ja, es sind ja noch 3 Stunden. Und ein bisschen mehr.
Okay.
Okay, 3 Stunden brauchen wir halt auch über den nächsten Anime halt fair zu reden, weil es gibt so viel über den zu reden. Arno, was hast du da mitgebracht?
Ich habe den Kettensägenmann mitgebracht.
Wie viele Episoden hat der?
Der hat leider nur 2 Folgen, was ich schade finde, weil er dann nicht den kompletten ersten Part des Mangas, auf den er basiert, adaptieren kann. Natürlich ist es von Studio MAPPA, wie aktuell geführt jeder gehypte Shonen-Anime. Den Simmelcast hat sich auch Crunchyroll natürlich wieder gesichert und arbeitet auch schon an dem Simmel-Dub. Und der Plot ist basically, ey yo, ich bin der Protagonist, ich kann mich aus Gründen, die ich jetzt erstmal noch nicht sage, in einen Kettensägenmann verwandeln, der eine Kettensäge auf dem Kopf hat, eine Kettensäge als Arme hat und ich will Teufel ausrotten. Diese Teufel sind auch immer so stark, wie viele Leute auch Angst vor denen haben. Was witzig ist, weil wir in der ersten Folge direkt in der ersten Szene einen Tomatenteufel sehen, der fast so groß war wie ein Haus, wo ich mich frage, wie viele Leute haben Angst vor Tomaten? Das müssen schlechte Komödien gewesen sein, die davor Angst haben.
Ich finde Tomaten widerlich, wenn sie nicht irgendwie in eigenen Gärten gezüchtet sind.
Ja, Leute mit Allergien vielleicht auf Tomaten, ne?
Ja, ja, doch nicht so viele. Es gibt Teufel später, die vergleichsweise für Gleichtag aussahen und die sind noch lächerlicher gewesen. Auf jeden Fall. Story. Denji hat natürlich, weil sein Vater verreckt ist, die Schulden von ihm mitgeerbt. Und hängt deswegen in der Mafia drin. Also in der Yakuza, um genau zu sein. Diese will natürlich auch immer stärker und stärker werden. Nutzt ihn aus, um die Teufelsleichen zu untersuchen und auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Und eines Tages kommt es so, wie es kommen muss. Yakuza will natürlich noch mächtiger werden. Schießen den Pakt mit den so ominösen Zombie-Teufel und sie werden natürlich zu Zombies. Wer hätte es gedacht? Daraufhin wird Denji erstmal schön umgebracht und zerstückelt. In erdmännlicher Manier wacht er in einem Mülleimer auf. Dadurch sein bester Freund Pushita, den er damals kennengelernt hat, als er auf dem Grab seines Vaters war.
Ein Kettensägen-Dämon.
Ja, ein Kettensägenhund. Der übrigens Schusswunden hat. Ist wichtig. Ich sag nicht wieso. Denkt sich dann so, ey yo, wir besiegen den Pakt. Du lebst deinen Traum, so wie wir es immer in Digimon gehört haben. Und dafür wiederbelebe ich dich und du kannst zum Chainsaw Man werden. Und ja, dann schlachtet er alle ab.
Oh. Die Szene fand ich so traurig, ey. Weil eigentlich war ja Denji sein Plan ja, dass Pochita ja seinen Körper einfach übernimmt und selber halt, also dass Pochita weiterlebt und nicht halt er selbst.
Er wollte mit ihm nur zusammen Yaku Toast mit Marmelade essen, ne? Also.
Ja, und Frauen bumsen.
Okay, gut, Leute, da sage ich was Emotionales, was ich traurig fand, und ihr macht euch darüber lustig. Alles klar, was weiß ich Bescheid.
Das ist einer seiner Main-Motivationen, das ist leider so.
Nee, aber du hast tatsächlich recht. Also, ich fand sogar Denjis Charakter, als ich damals den Manga gelesen habe, dachte ich mir so, okay, das ist total überstilisiert und so. Weil das auch der Stil des Manga so ein bisschen ist, so sehr, sehr schwarz-weiß. Und hier im Anime, ich fand Denjis Charakter sogar besser. Ich hab den halt besser verstanden, weil er halt nicht so eine Karikatur war. Das liegt aber auch daran, wie der Anime so ein bisschen produziert ist. Also, ich finde, der hat extrem so eine Seite aus dem Ufotable-Handbuch von Fate Stay Night Heavensfield und Demon Slayer so rausgenommen, wie der visuell aussieht. Also, die Gebäude sind sehr, sehr kalt und geometrisch. Generell eher so realistisch, ein bisschen 3D-ig. Die Kämpfe sehen aus, falls ihr euch erinnert an den Anime, der lief in der Herbstseason 2021. Takt Op Destiny.
Habe ich nicht geguckt.
Ja.
Ja.
Ja, stimmt, ja, das sagst du, ja.
Aber CGI war sehr auf sehr hohem Niveau. Vor allem das Modell von Chainsaw Man, also von Denji in seiner Form, war in den Kämpfen manchmal schwer auseinanderzuhalten von seinem 2D. Bin ich ganz ehrlich. Weswegen ich auch nicht Leute nachvollziehen konnte, als ich dann auf Twitter war. Das CGI ist so schlecht. Oder? Ich habe Schlechteres gesehen, und da hat mir nicht den Kampfflow genommen. Und ganz ehrlich, bei den Szenen, die wir gesehen haben und auch bei der Horde an Leuten und sowas, das kriegst du ohne CGI nicht gebacken.
Ja, genau, du kannst es halt in 2D machen, aber dann dauert es halt 2 Jahre, bis halt zwei Episoden fertig sind. Oder richtig. 3 oder 4 oder so.
I mean, populäres Beispiel. Bleach, sehr lange Produktionszeit jetzt gehabt. Nutzt auch CGI, wen wundert's? Ui. Oh, CGI ist so böse. Wenn du CGI gut nutzen kannst, dann sieht's auch meistens gut aus. Ufotable ist perfekter Beweis. Dragon Ball Super Super Hero Film ist ein noch perfekteres Beweis, wie du einen kompletten CGI-Film machen kannst, der nicht komplett scheiße ankommt bei vielen. Deswegen, die Kritik gegen CGI an sich kann ich nicht mehr nachvollziehen.
Nee, also ich vor
kaum. Wir sind nicht mehr in 2010.
Genau, vor 10 Jahren oder so, wo man auch angefangen hat, so rumzuspielen, klar, aber da hat Japan halt schon ordentlich aufgeholt. Diese ganzen Choreografien und dynamischen Bewegungen kriegst du in 2D halt echt nur so sehr, sehr schwer. hin. Außer du bist halt Jakudas Zeit.
Ja, ich glaube, ich könnte so viel jetzt sagen, aber ich glaube, ich will jetzt den Rahmen jetzt nicht sprengen. Ja, in meinen Augen Mix aus. Ist ja gar nichts. Ja. Ein anderes. Vielleicht machen wir irgendwann mal so eine richtige Debatte über 2D versus CGI und versus CGI in 2D und 3D nur alleine und so weiter. Was auch
immer. Da bin ich gerne dabei.
Okay, neuer Punkt.
Das Opening. Dimbo, da hast du viel zu überzählen, das weiß ich.
Da könnte ich auch eine Stunde drüber reden. Ich mach's
fast nicht kürzer.
Werde ich machen. Danke. Das Opening ist das beste Opening des Jahres, ohne Zweifel. Also, Geschmack und so, ich weiß. Aber das Opening hat halt im Schnitt irgendwie 12 musikalische Ebenen und so. Also, es hat halt schon, sag ich mal so. Also, es gibt Orchesterstücke, die weniger Ebenen haben, sage ich mal so. Und dadurch, dass es so krass überladen ist mit Ebenen, wirkt es die ganze Zeit so, als wäre die Musik nicht im Takt zu dem Gesang, aber es ist komplett im Takt. Und es gibt irgendwo mal 5 Sekunden, wo es nicht im Takt ist. Und das hört man jetzt nicht raus, wenn man nicht irgendwie geschultes Musikohr hat und so. Aber man spürt es. Und es gibt ganz, ganz viele Sachen, wo einfach diese Unregelmäßigkeiten, gerade in der Full-Version des Songs sind, da gibt es so einen Song, der so ein bisschen orchestral ist mit Orgel und sowas. Da geht der Song auf einmal von 12 musikalischen Ebenen vielleicht auf 4 runter. Das weiß man vielleicht nicht, aber das hört man. Und wenn man diese 12 Ebenen hören will, dann muss man den Song auch erstmal 10 Mal hintereinander hören. Deswegen Dimbula Seal of Approval plus das komplette Opening sind halt einfach lauter Filmanspielungen auf westliche Filme, weil der Mangaka von Chainsaw Man totaler Fan ist.
Ja. Übrigens ist auch mein absoluter Feierabendsong mittlerweile geworden. Immer wenn ich Feierabend hab und auf dem Weg nach Hause laufe, immer das Opening anmachen.
Also ich kann mir das vorstellen, so weil man so laufen geht oder so, aber wenn du so nach Hause gehst, so
ja, aber allein der Anfang meine ich. Ich gehe gerade aus meinem Laden raus. Ja. Look, alive, a beautiful star.
Okay.
Und ich finde es auch, Chainsaw Man, ich bin nicht der Freund von denen, die Leute sagen, Chainsaw Man wird die Anime-Produktion revolutionieren. Nein. Aber Chainsaw Man ist einer der bestproduziertesten, wenn es als Anime an sich schon siehst. Du hast das Opening, was musikalisch und auch visuell auf sehr hohem Niveau produziert wurde. Und zudem haben wir jede Folge ein neues Ending. Das ist etwas, was ich bislang nie miterlebt habe.
Und mir tun diese ganzen. Nee, da kenne ich ein Beispiel. Vivid Red Operation hatte tatsächlich jede Folge ein anderes Ending, aber es haben irgendwelche Synchronsprecher gesungen. Das war 5 Minuten Arbeit. Also ignorieren wir das. Aber mir tun tatsächlich Leute, die diese Endings singen, tun mir total leid. Weil das erste Ending zum Beispiel von Vondi, das ist gut. Das ist westlicher Rock-Song, würde ich sagen, so ein bisschen. Okay. Aber der hat halt zum Beispiel nur 4 Ebenen. Der hat halt einfach eine Gitarre, einen Bass.
Ich finde find das Ending trotzdem geil.
Und ein geil. Schlagzeug und so. Ja, aber gehen wir im Augenblick, wie das halt echt mickrig.
Vor allem gibt es mir so ein bisschen Megalobox-Vibes. Ich weiß nicht, wieso.
Westlicher Rock, ne?
Aber um das Thema Ending zu verteidigen, Dorohedoro hat auch nicht jedes Ending, nicht jede Episode ein neues Ending, aber gefühlt alle 2 Folgen ein neues Ending. Von daher,
Just saying. Dorohedoro auch halt. Und das Dorohedoro-Team animiert dieses Ding.
Ja.
Plus halt, also viele von Devilman Crybaby sind auch dabei. Also zum Beispiel der Teufel-Designer.
Sieht man auch am Design.
Und der Musikkomponist. Der Soundtrack. Also ich glaube, es wird schwierig, den irgendwie auf CD nochmal zu vermarkten, weil Kensuke Ushigo hat diese Angewohnheit bei The Heike Story, das auch schon so gemacht. Ganz viele Soundtracks sind einfach nur ein dumpfes Dröhnen oder so. Die sind halt nicht irgendwie musikalisch, die plätschern halt so atmosphärisch daher. Und das tut diesem Anime total gut. Ich merke schon, ich habe zu sehr, sehr viel schon geredet.
Ich würde es mir trotzdem auf Schallplatte holen.
Aber ich fand auch das Ending auch super cool, wo er dann fragt. fand ich, hat einen super roten Faden in sich gefunden, als er dann sie fragt, wo sie dann sagt, hier, du wirst dann mein Haustier sein. Und irgendwas über Frühstück und er fragt dann, was gibt's denn zum Frühstück?
Hm.
Und sie zählt dann auf, ja, Toast mit Butter, Marmelade und es war halt, und er meint einfach nur so, ja, hört sich an wie ein Paradies, weil halt wieder dieser Spiegel von oder diese Erwähnung von Toast mit Marmelade, was er ja schon in der Folge davor halt oder halt in der Folge halt davon geträumt hat, bekommt er jetzt. nachdem er alles verloren hat, was er eigentlich wollte. Weil eigentlich wollte er ja mit Pochita ja sein Frucht mit Marmelade essen und jetzt kann er das nicht mehr.
Das heißt, Jaco, einfach Pochita, da würde sich überall bei uns wohlfühlen, weil wir immer Marmelade, Schinken.
Nein, Pochita ist das scheißegal. Pochita will immer bei Denji sein.
Kommt aufs Essen an.
Denji denkt sich so, ey yo, if you have Boobas or Marmelade Sandwich, you're my wife. dem ist wirklich egal. Hauptsache, du hast Boobs oder du hast irgendwas zu fressen für den. Dann bist du schon ein sympathischer Mensch.
Ja gut, das ist ein Spoiler von anderen Folgen, gehen wir von aus. Von der ersten Folge war das halt definitiv nicht klar.
Das kannst du dir von der ersten Folge denken.
Ja. Naja, wie gesagt, in der ersten Folge, in meinen Augen, keine Ahnung, fand ich das nicht so stark.
weil du deine sentimentale Pochita-Denji-Szene bekommen hast.
wirklich, ich hab mir wirklich irgendwie gemacht, echt traurig gemacht in der Szene, wo das passiert ist. Keine Ahnung, ich hab irgendwie, weiß nicht.
Hattest du auch einen Kettensägen-Hunde-Dämon als Pet damals?
Nee, aber ich hab immer so, aber das ist bei allen Animes so, die Haustiere haben oder generell Tiere vorkommen oder halt nicht, oder halt non-humane Wesen. Habe ich irgendwie viel mehr Sympathie für die als halt für irgendwie humanoide Charaktere.
Das macht dich sehr sympathisch, Jaco.
Echt? Ja, danke.
Also meine ich ernst. Darf ich noch einen anderen Punkt so mal anbringen? Also Punkt 1 so, die Soundeffekte. Die sind unheimlich schrecklich, aber ich meine schrecklich halt im Sinne von, also diese Angstschreie und Kettensägengeräusche und Blutspritzer, die machen halt Angst. Und das ist geil.
Die Kettensägengeräusche haben mir sehr gut gefallen. Ja. Ich hatte am Anfang, ganz ehrlich, als der Anime angekündigt wurde, hatte ich ein bisschen Angst, dass das sich ein bisschen, wenn dann lächerlich oder einfach nur scheiße anhören wird.
Ja, verstehe.
Also, ich muss was sagen, als ich den Anime geschaut hatte und die Sägengeräusche kamen, dann kam meine Nachbarin von oben zu mir und meint so, Oleg, sägt hier gerade irgendjemand etwas? Und ist so, nein.
Ich höre halt Anime auf voller Lautstärke.
Ich guck gerade nur Ash vs. Evil Dead, okay?
Also, ja, das zu erklären, die meint zu mir, ohne Scheiß, über mir hört sich das gerade so an, als ob du gerade einen Baum runtersägst. Ist so, nein, das war nicht meine Absicht.
Okay, das ist schon mal ein Quality Seal of Approval für deine Anime. Und anderer Punkt, ich sagte ja eben schon, eben hast du über Kamerazeugs gesprochen, Oleg. Ey, Chainsaw Man, jede noch so zufällige Szene ist halt einfach mega sorgfältig geframed. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an diese Szene, wo man so ein bisschen so aus einer Froschperspektive quasi so ein Schrank sieht, den Denji umgestoßen hat und Zombie stolpert da drüber. Cool. Man sieht von oben quasi, wie 20 Zombies sich auf Denji werfen und auf ihn einstechen. Dieselbe Szene hat man später halt nochmal, um halt nochmal dieselbe Wirkung so zu haben. Und diese ganzen Szenen, die geben halt Denjis Schicksal total Gewicht, weswegen ich halt auch schon sagte, so ich fand den hier viel cooler als Charakter als im Manga.
Verstehe ich.
Ja. Ich find's lustig, dass auch keiner von uns gesagt hat, hier irgendwie, aber dafür gehen halt diese kreativen, dreckigen Szenen aus dem Manga unter.
Ich finde ganz ehrlich, das Einzige, was ich für mich aus dem Manga untergeht, sind die Expressions manchmal. Die Gesichtsausdrücke sind manchmal ein bisschen zu flach gewesen. Aber das ist wirklich jetzt meckern auf höchstem Niveau, bin ich ganz ehrlich.
Ich habe auch überlegt, ob ich mir den Manga auch lesen soll, bevor ich wieder den Anime schauen. Aber hab's dann sein gelassen, weil ich mich nicht irgendwie beeinflussen wollte. Wollte einfach halt wirklich von null auf, ohne was zu wissen, den Anime mal schauen, wie der halt performt.
Ich kann dir empfehlen, dadurch, dass der Anime auf jeden Fall nicht den kompletten Part 1 adaptieren kann, allein schon von den Ending-Namen kann man das ableiten, lies einfach danach weiter. Dann bist du fein.
Ja,
oder du wartest halt auf Staffel 2.
Fehlt auch beides.
Ja, aber halt, wahrscheinlich nicht.
Fehlt auch beides, ist halt prinzipiell so unterschiedliche Werke, dass man sie auch beide lesen kann.
Ja, der Manga ist auf jeden Fall auch von der Darstellung her manchmal ziemlich anders gewesen. Ja.
Obwohl es eine 1-zu-1-Animation ist, große Leistung. Ich würde sagen, wir gehen zur Bewertung.
Ja.
Oleg hat sich eben beschwert, dass er mal letztes dran ist. Fangen wir an.
9 von 10.
Hm. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ich glaube, das wird irgendwie der Platz 1 der Season.
Ja, also ohne Frage. Ich bin auch bei einer 9 von 10. Im Hintergrund zum Beispiel bewegt sich auch extrem viel, so Grasbüschel, Passanten.
Ja.
Wolken, genau. Schatten, ja, fallen. Ja, die Objekte, wenn die halt an einem Fenster vorbeilaufen, dann reagieren, also dann reagiert halt die Beleuchtung quasi auf diese Objekte, die so krass. Und das alles in 2D überwiegend. Anno, was sagst du?
9 von 10.
Jaku?
Das sehe ich schon. Das erste Bild.
Ja, dann machen wir es mal einfach. Ich gebe auch, habt ihr auch eine 9 von 10 gegeben. Der erste
9 von 10 Anime. Und, ja, ich glaube, es ist sogar Platz 1, seitdem wir diesen Podcast machen.
Nahezu. Ja. Ja.
Ja, sicher?
Damit sind wir einheitlich.
Also es gibt vielleicht noch eine andere 9 von 10, aber ich glaube, höher kann man es noch nicht.
Wir haben kaum mit allen Parteien eine 9 von 10 gegeben.
Ja, das nicht, aber ich glaube, ihr habt schon ein paar Mal, wo Leute eine 10 von 10 gegeben haben.
Und das habe ich mal gegeben gehabt, aber nur um Dommel zu ärgern, nicht mehr, nicht weniger.
Aber auf jeden Fall hoch, ja. Heute war eine gute, starke Folge mit vielen guten Animes.
Ja.
Der Manga ist halt aber auch eine extrem gute Vorlage. Muss ich sagen. Also, das ist halt wirklich. Ich bin auch der einzige Punkt, warum ich auch nur in Klammern 9 von 10 gegeben habe. Ich bin ein zu großer Fan des Artstyles vom Manga und wie gesagt halt auch das Expression, deswegen ein Punkt runter. Aber der Anime ist halt sehr gut produziert und hat eine sehr gute Vorlage, deswegen.
Ja.
Deswegen wird er auch durchgehen wie eine Bombe. Der Simmeldub wurde nicht ohne Grund angekündigt. Der Manga ist nicht ohne Grund erfolgreich und hat auf Shueisha die Erlaubnis bekommen. Jojo, mach doch einfach Part 1, Part 2, juckt uns nicht.
Hoffentlich geht's nächste Woche auch so bombastisch weiter. Kleiner Wink. Wir haben 2 Topics in der nächsten Folge. Ich habe mein Topic dabei mit Mobile Suit Gundam The Witch for Mercury. Und Jaco hat sein Topic dabei mit Arc Knights Prelude to Dawn.
Ja, wird spannend.
Oleg, weißt du, dein Anime nächste Woche, ist es ein Isekai? The Eminence in Shadow?
Ja.
Eminence in Shadow ist ein Isekai. Ich lese den Manga, also ja.
Okay, gut. Und dann 4. Anime im nächsten Podcast. Shin ist zu Gast, der bringt Blue Lock mit. Ein Fußball-Sport-Anime. Was gar nicht stimmt, eigentlich ist ein Battle Royale.
Das ist ein Battle Royale-Ego-Trip.
Ja.
Ja. Nice. Fast so wie dieser Podcast. Ha! Und damit sind wir raus. Guten Abend.
Schöne Woche
euch. Bye-bye. Tschüss.